Ich grüße jeden ganz herzlich, auch jetzt in dieser Stunde, wo wir wieder uns an dem Text aus dem Epheserbrief erbauen wollen. Und es wird um die Einheit gehen, um die gelebte Einheit in der Gemeinde Gottes, und da sollen Menschen miteinander einig leben. Und so will ich vor dem Gebet mit einer kleinen Geschichte beginnen. Habe ich bei Spurgeon mal gelesen, der schreibt über zwei Brüder. Eins war ein Prediger und eins war ein Ältester einer schottischen Gemeinde. Waren beide schon nicht jung, aber irgendwie hatten sie da was nicht, waren nicht eine Meinung, und sie haben sich ziemlich gestritten. Sie waren, jeder wollte so das auch behaupten und sein Recht behalten. Und das ging den beiden sehr nahe, dass sie sich gestritten hatten. Und so gingen sie dann auseinander. Morgens dann wacht der eine auf und sagt seine Frau: Was bist du so besorgt? Sagt er: Weißt du, ich hatte einen Traum. Und ich träumte, dass mein Bruder, mit dem ich gestern gestritten habe, gestorben ist. Und dass ich auch danach starb. Und dann kam ich im Himmel an und dann hat er mich da begrüßt und gesagt: Herzlich willkommen. Weißt du, wie schön das ist? Hier streiten wir nicht mehr. Und hat mich da herzlich aufgenommen. Und dann ging das in den Tag rein. Das hat ihn so beunruhigt, er wollte hingehen und sich versöhnen. Der kommt zu der Familie und der Mann ist tatsächlich gestorben. Und das hat ihn dann so mitgenommen, dass nach ein paar Wochen Krankheit er selber starb. Und Spurgeon schreibt, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass die sich da im Himmel herzlich umarmt haben. Und dass sie sich da genauso zugetragen hat. Und dass sie endlich mal wissen, da gibt es keinen Streit. Und deswegen sagt er: Meine Brüder, hier geht auch viel. Wir können hier viel Versöhnung leben auf dieser Welt. Wir brauchen nicht warten, bis wir da ankommen. Wir werden noch beten und zusammen den Text lesen. Und dann auch den gemeinsamen Austausch darüber halten. Lass uns zum Gebet aufstehen. Ja, der biblische Text ist ja jetzt bei einer sozusagen Wende in dem ganzen Brief. Wir haben drei Kapitel betrachtet und in diesen drei Kapiteln ist sozusagen die große Wende gekommen. Jetzt ab Kapitel 4 wird der Brief viele praktische Ermahnungen an uns haben. Praktische Lebensanweisungen. Und das, was bis jetzt so im Vordergrund stand, da war das, was Gott vorbereitet hat für die Gemeinde Gottes. Das stand so, wurde eins nach dem anderen aufgerollt. Unsere Berufung, unser Reichtum. Da wurde den gläubigen Menschen gesagt: Das seid ihr in der Tat Gottes. Das hat er getan und das hat er euch geschenkt. Und das könnt ihr annehmen, darin sollt ihr leben. Das sollt ihr wissen, das gehört euch. Jetzt aber, in Kapitel 4 und 6, da wird unser Wandel angesprochen, unsere Verantwortung, unsere Lebensführung. Und so beginnt es auch sofort mit diesem ersten Vers in Kapitel 4. Darum wandelt doch so. Ihr seid es, das ist euch gegeben, und darauf wird sich auch der Ruf zum Wandern begründen. So hat das jemand mal umschrieben, dass diese mehrere Kapitel, die jetzt folgen von 4 bis 6, die rufen die Gemeinde zur Einheit. Sie belehren uns darin, in unserem persönlichen Leben die Reinheit. In unseren Familien die Harmonie und in unserem Kampf mit den Mächten des Bösen unsere Standfähigkeit. Das wird sich hier kultivieren. Das heißt, das ist etwas, was wächst und gedeiht und sich zum Guten entwickelt. Das ist so, was wir in diesen 3 Kapiteln zu erwarten haben. Sehr praktisch, sehr direkt, ansprechend. Aber wir wollen nicht vergessen, das gründet sich alles, auf dem ihr seid. Nur so werden wir wirklich mit einem Gewinn in dieser Heiligung zu wandeln, auch vorankommen. Und wir werden auch sehen, warum. Das ist der Bibeltext für heute. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in der Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Das kann jetzt von der Übersetzung etwas abweichen, aber wir werden merken, das ist ein sehr eindeutiger Sinn, der hier weitergegeben wird. Und so ist jetzt der Umbruch in diesem Brief. Wenn das bis jetzt hieß, an die Gläubigen Ephesus und an uns, bis jetzt, habt ihr erfahren, was Gott für die Gemeinde gedacht hat, was er alles getan hat, und jetzt sollen wir tun. Darauf können wir unser Leben ausrichten. Es gibt eine Grundlage dafür. Und es geht hier erstmal um die Einheit, die vom Heiligen Geist vorgegebene Einheit der Gemeinde, sie soll auch erhalten bleiben. Das werden wir auch sehen, dass es eine gegebene Einheit ist, die wir erstmal gar nicht schaffen, sondern erhalten sollen. Und dazu ermahnt der Apostel hier jetzt die Gemeinde. Er ermahnt alle gläubige Menschen, er ermahnt uns. Aber wie soll das geschehen, dass diese Einheit, die gegeben wurde, bewahrt werden kann? Was soll dazu getan werden? Er erwähnt hier 2 Sachen. Wir sollen würdig der Berufung wandeln und dass diese Einheit schon gegeben ist und worin sie gegründet ist, das sollen wir erkennen. Und dadurch wird sie dann auch bewahrt. Sie ist eine gegebene und unser Wandel wird zu dieser Einheit doch sehr viel beitragen können. Es gibt mehrere ermahnende Abschnitte in dem Neuen Testament, die ungefähr so mit diesem gleichen Wortlaut, den wir hier auch haben, so auch irgendwie beginnen, als ob sie sich so wiederholen, als ob der Apostel Paulus das immer so wieder auch anspricht. Und Wir werden ja in den weiteren Texten auch über die Gaben des Heiligen Geistes sprechen, weil das ist der folgende Text. Und es ist schon bemerkenswert. Deswegen ist für mich persönlich diese Einleitung zu der Einheit praktisch eine Einleitung zu dem Thema die Gaben des Heiligen Geistes. Weil die Gaben des Heiligen Geistes, die sind so unterschiedlich, dass die auch eine Gemeinde sehr schnell entzweien kann. Und deswegen ist bei jedes Mal, wenn die in diesen Themen ansprechen, Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, 1. Petrus 4, werden in vier Stellen die Gaben des Heiligen Geistes angesprochen und jedes Mal wird die Gemeinde ermahnt, sie soll auf die Einheit achten. Sie soll diese Einheit bewahren, dass die nicht verloren geht. Und das hat auch was mit dieser Vielfalt zu tun. Aber heute sind wir noch nicht bei den Gaben, sondern nur die apostolische Ermahnung. Die apostolische Ermahnung ist mehr als nur, dass ein Mensch etwas zum anderen sagt. Weil die Aposteln reden immer so mit einem ganz anderen Ruf. Sie hat ihr Herr gerufen. Sie wurden gerufen vom Herrn. Und deswegen, wenn sie mahnende Worte sprechen, dann ist das nicht so, wie wir Menschen das untereinander tun. Weil ich glaube, dass der Apostel Paulus das hier noch einmal betont, dass er sagt, ich bin auch nicht nur ein Apostel, ich bin auch noch der Gefangene des Herrn. Damit will er das, glaube ich, noch einmal dem Nachdruck verleihen und sagt, Leute, für mich ist das eine ganz ernste Sache. Das ist mir nicht, ich nehme das hier nicht auf die leichte Schulter, was ich hier sage, sondern das ist meine jetzige Lebenslage bezeugt das, dass mir diese Sache eine ganz ernste Sache ist. Und damit, das ist der Einsatz meines Lebens. Deswegen, wenn wir heute über Ermahnungen in der Gemeinde sprechen, und das Wort beginnt ja hier so, ermahne ich euch, Paulus, dann sollen wir eins bedenken, wenn wir mit Meinungen werden ermahnen, dann werden wir uns streiten. Wenn wir ermahnen wollen nach der Art der Apostel, da können wir nur auf das Wort verweisen. Aber sobald wir unsere Meinungen werden reinbringen, da wird es nicht diese Einheit geben, weil dem stellt sich immer wieder eine andere Meinung gegen. Und das gerade geschieht hier nicht bei dem Apostel Paulus. Dazu kommt er hier nicht. Er lässt hier keine Möglichkeit, eine andere Meinung zu, sondern es ist eindeutig eine apostolische Autorität, welche hier spricht. Deswegen der Weg, um diese Einheit zu bewahren, sagt er, liegt darin, dass wir der Berufung, mit der wir berufen sind, von der wir in drei Kapiteln gelesen haben, wenn wir diese Berufung ernst nehmen und sagen, nach dieser Berufung wollen wir leben, nach diesem großen Schatz, der das praktisch das Christenleben sehr aufwertet und sagt, das ist so ein großer Stellenwert, wenn wir danach leben, wandelt entsprechend eurer Berufung, sagt er. Und wozu ist die Gemeinde berufen? Das ist jetzt nur ein Beispiel von den vielen, was wir bis jetzt durchgenommen haben. Zum Beispiel sind wir berufen zur Sohnschaft, zur Erbschaft. Miterben zu sein. Und diese vielen Gnadengaben, die wir gesagt haben, wir sind reichlich gesegnet mit Christus in den himmlischen Welten. Und er sagt, wenn man das beachtet und danach, nach dieser Berufung, sein Leben ausrichtet, dann hat man die richtige Richtung gewählt. Dann hat man die richtige Einstellung gewählt. Und jetzt, glaube ich, kommt ein ganz interessanter und wichtiger für uns Aspekt, dass wir sagen können, was ist der Grund oder was unterscheidet diesen Ruf von einem alttestamentlichen Ruf in dem Gesetz Mose? Was ist der Unterschied? Hier wird zum Wandel gerufen und da wird zum Wandel gerufen. Und was ist der Unterschied? Und in diesem Unterschied macht sich vieles fest. Und das ist nicht nur eine Sache, ich weiß es jetzt, dass es ein anderer Unterschied ist oder Grund ist, sondern in diesem Unterschied werden wir praktisch eine andere Heiligung leben können. Das wird im praktischen Leben sich anders auswirken in unsere Heiligungs- auch Erfolge, auch in dem Kampf, den viele von uns führen und auch nicht immer unterliegen wollen, auch mal Sieg haben wollen. Und deswegen ist dieser Gedanke jetzt, dieser Zugang, den Paulus hier den Gläubigen gibt, wichtig, dass man dem unterscheidet und dem festhält. Und wir wollen das in diesen einigen Sätzen auch mal genauer anschauen. Worin ist der Ruf zum heiligen Wandel begründet? Diesen Satz habe ich aus einem Buch rausgeschrieben. Ich wollte dem nicht ändern. Die Grundfrage christlicher Ethik. Da soll ein Christ sich nicht fragen, was darf ich und was darf ich nicht? Weil damit wird er nicht viel Kraft haben zum Leben, zum wirklich heilig Leben. Aber wenn er sich fragt, welches Verhalten ist Gott und seine Berufung gemäß, was dient zum Lob seiner Herrlichkeit, dann hat er eine Richtung gewählt. Mit dem darf ich und darf ich nicht, sind wir nicht weit weg von dem alttestamentlichen Gesetz, von dem Ansporn. Das ist der gleiche Ansporn. Aber an der Fragestellung, was ist Gott gemäß? Was ehrt Gott? Was macht ihm ähnlich? In der Fragestellung, dann haben wir eine ganz andere Grundlage. Dann haben wir genau das, wovon Paulus hier spricht, in diesem langen Abschnitt, in diesen drei Kapiteln, war das eigentlich sein Anliegen. Er wollte den Christen sagen, das habt ihr. Das ist die Berufung, die ihr habt. Das hat Gott alles vorbereitet. Und wenn ihr daran denkt, dann könnt ihr jetzt wandeln. Und hier erschließt sich einfach, dass das christliche Leben, deswegen vielleicht werden ja auch einige Worte so oft wiederholt, dass die uns schon irgendwie inhaltlos werden. So geht es mir etliche Mal. Ich muss mir die neu auffrischen. Und wir sagen oft, wir brauchen eine Beziehung zu Gott. Und endlich immer scheint mir so, dass dieses Wort so oft gewähnt wird, dass man nicht mehr weiß, was das ist. Aber Beziehung ist ja gerade etwas, wo man eine Verbindung hat. Wo man nicht fremd ist. Da kennt man sich. Man kennt sich gegenseitig. Und christliches Leben erwächst aus einer persönlichen Beziehung. Gott der Herr, der ist so. Und deswegen will ich auch so sein. Das ist der Gedanke, den Paulus sagt. So ist Gott und deswegen will ich auch so sein. Und deswegen sollt ihr auch so sein. Und das hat ja Jesus schon in der Bergpredigt schon damals was ganz Neues den Menschen vorgehalten und sie diesen Ruf zur Heiligung damit begründet und gesagt, seid heilig, denn der Vater im Himmel ist so. Und deswegen wird uns das in unserer praktischen Heiligung, so lehrt uns das Neue Testament, eine Grundlage geben zu einem heiligen Wandel. Mehr als wenn wir uns fragen, was darf ich und was darf ich nicht. Weil das wird uns nicht zu dieser Kraft führen, das gibt uns nicht die Richtung an. Aber wenn wir uns fragen, wie ist Gott, und so will ich auch sein, dann haben wir die Richtung. Eine Frage an uns alle jetzt. Welche Gründe gibt es noch im Evangelium, wo die Apostel den Wandel von uns gläubigen Menschen ansprechen, befehlen, fordern, ermahnen oder auch uns einfach anspornen, dass wir heilig, gottgefällig leben? Vielleicht erinnern wir uns jetzt einfach an Bibeltexte, die sagen, ja, da steht es auch so. Das ist ein Grund dafür, dass er uns ermahnt zum gottgefälligen Leben. Hier war das mit der Berufung. Wandelt würdig der Berufung. Das war die Grundlage. Was gibt es noch für Gründe, wenn die Bibel uns zum Wandel anspricht? Ähnlicher? Ja. Gibt es ein Bibelwort dafür? Kannst du das zitieren? Ja, okay. Dann kommen wir noch dazu. Noch? Ihr seid ein Brief Christi. Ja? Das ist, wie wirken wir nach außen? Ganz wichtig. Ja, der Grund ist die Gemeinschaft. Das ist wichtig, Geschwister, dass wir merken, das ist der Kerngedanken des Neuen Testaments. Wie oft werden Menschen einfach mutlos in diesem Kampf gegen die Sünde. Und wenn wir denen nicht diese Grundlage geben, dann ist es auch zu mutlos werden. Was soll ein Mensch dann noch machen? Er sagt dann schließlich doch, ich habe mich doch nicht so gemacht. Ich bin in diese Welt so gekommen als sündiger Mensch, was soll ich jetzt? Ich schaffe das einfach nicht. Deswegen ist so eine Grundlage doch so ein ermutigender Weg in diesem Kampf, sich zurechtzufinden, nicht aufzugeben und auch mit der Kraft Gottes zu kämpfen, nicht mit der eigenen. Würdig des Herrn zu wandeln. Das ist hier die Begründung. Würdig des Gottes, der euch berufen hat. Wandelt würdig des Evangeliums Christi. Merken wir, wie oft sich das wiederholt, dieser eine Gedanke. Dieses Entsprechende, dem auch würdig zu sein. Es ist nicht jetzt etwas, was Drohung ausspricht. Weil die Kinder Gottes werden nicht gedroht. Die Bibel droht schon Menschen, die gottlos leben, sich für die Gottlosigkeit entscheiden und in der Gottlosigkeit bleiben wollen. Die Haltung, da gibt es wirklich sehr drohende Worte in der Schrift. Was dann geschieht, wo das enden wird. Aber den Kindern Gottes wird Kraft verliehen zum Leben. Nicht Drohungen. Und diese Kraft ist gerade in dem, dass wir wissen können, wer hat uns gerufen? Wie ist dieser Gott? Wozu hat er uns gerufen? Wo hat er uns reinversetzt? Was ist alles geschenkt worden? Das sind die Anspornen für dein Wandel im Glauben. Im neuen Leben zu wandeln. Eine Ermutigung, eine Ermahnung, eine Richtung gegeben. Aber es geht immer in dem gleichen Gedankengang. Wir sollen im Glauben wandeln, im Geist wandeln. In den von Gott vorbereiteten Werken sollen wir wandeln. Wir sollen in der Liebe wandeln, wie die Kinder des Lichts mit Sorgfalt und als Weise wandeln, im Licht wandeln, Christusgemäß. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Und es ist immer dieses Gemäße, Geschwister, genau der gleiche Gedankengang. Das Neue Testament wurde von mehreren Autoren geschrieben, aber der eigentliche Schreiber ist der Heilige Geist. Und darin sehen wir diese große Einheit in den Gedanken und diese große Hilfe für uns auch, das, was uns wirklich im Glauben weiterbringen kann. Und jetzt wird es persönlich. Was ist deine Grundlage, dass du sagen kannst, ich kann das jetzt einfach so mit ein paar Sätzen sagen, das ist die Grundlage für mich, für einen gottesfürchtigen Wandel. Ja, bitte, wir haben ein Mikrofon oder auch bringen den dahin. Das wird uns bereichern, Geschwister.
Glaube an Jesus Christus.
Der Glaube an Jesus Christus ist ein Ansporn für einen gottesfürchtigen Wandel. Ja. Danke. Ihr seid, ja, dieses Wissen, dass du heilig bist, spornt dich zum heiligen Leben an. Sind noch einfach jetzt Gedanken, die uns persönlich tragen im Leben. Ja, ich will ewiges Leben erben. Ist richtig, ist gut. So, dann schaue ich nochmal zu der Ecke. Das sind unsere zukünftigen Prediger und die haben bestimmt ein paar Gedanken. als Zeugnis für Nichtgläubigen. Ich denke, das sollen wir nicht unterschätzen. Ja.
Was ich sage, da muss ich auch gleichzeitig sagen, dass ich das nicht lebe, was ich mir wünsche. Und zwar gibt es ja oder Jugendliche oder Teenager, die haben Bilder in ihren Zimmern aufgehängt. Und das nennt man heute, das ist ihr Idol. So wollen die mal werden, so wollen sie leben. Aber meine Grundfrage ist nicht,
wie könnt ihr alle hören? Okay. Der Wunsch, so zu leben wie Jesus, haben wir auch genauso gelesen im Johannesbrief. Ja, so sagt er das auch. Und dieses, ich kann ich nicht, das ist ja gerade, was uns oft auch, wenn wir das nicht in der Gnade auffangen, dann geben die Menschen die Hoffnung auf. Weil hier sollen, müssen und können wir uns auch nur von der Gnade tragen lassen, dass es aufgefangen wird. Vielen Dank, Franz. Ja. Ja.
Von der Bibel her, von der Grund aus Bedeutung, vom Griechischen her, ist das sozusagen ermuntern. Ich will meine Brüder und Schwestern ermuntern, diesen Weg des Heils zu gehen, auch wenn es schwer ist. Der Apostel Paulus, als er diesen Brief schrieb, dann war er in Rom in Gefangenschaft. Darum sagt er hier auch, ich Gefangener, und er nennt das Gefangener des Herrn.
Ja. Ich wiederhole das nur für die Leute in dem Mutter-Kind-Zimmer. Also das deutsche Wort ermahnen ist immer so, hat mehr den Schwerpunkt in dem Mahnen. Und in dem griechischen Text ist das Wort mehr mit dem Schwerpunkt zu verstehen, ermuntern, Mut machen. Ja, sind noch Gedanken. Schön, Daniel.
Für mich eine Antwort auf diese Frage ist, der kam mir gleich der Gedanke, ich habe nur den Vers nicht gleich gefunden. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Also quasi die Beziehung zu seinen Geschwistern auch als Grundlage dafür, auch zum Überprüfen zu seiner Beziehung zu Gott, denke ich. Wenn die Beziehungen hier quasi zwischen den Geschwistern nicht stimmen, kann sie auch eigentlich nicht zu Gott stimmen.
Ja. Das schließt das eins das andere aus. Es ist ja immer eine andere Situation und man hat auch mehr Zeit, aber ich versuchte schon nicht lange nachzudenken, sondern sofort, als ich mir diese Frage stellte, aufzuschreiben, was ich so sagen würde, das kann ich sagen, das kann ich, da kann ich dahinter stehen, das ist so, was ich sagen kann, das ist der Grund für meinen Wunsch. So wie Franz das gesagt hat, auch gottesfürchtig zu leben. Dieses Wort ist mir irgendwann mal sehr wichtig geworden. Wir sagen ja immer von dem bedingungslose Liebe Gottes. Und Und ich will das auch so stehen lassen, aber hier in diesem Text heißt das, haltet meine Gebote und ihr werdet in meiner Liebe bleiben. So wie ich die Gebote meines Vaters halte und in seiner Liebe bleibe. Als ob das gar nicht so selbstverständlich ist, dass diese bedingungslose Liebe sich immer weiter so voll ausschöpft, egal wie ich lebe. Deswegen ist mir das, ich kann dieses Wort nicht anders verstehen. Es ist, widerspricht vielleicht diesem allgemeinen Verständnis davon, dass man sich Liebe nicht verdient. Das will ich auch nicht, aber das Wort sagt es einfach. Jesus sagt, haltet meine Gebote und ihr werdet in meiner Liebe bleiben. Dass man Jesus betrübt, glaube ich, merkt man in solchen Sachen, wenn man das nicht verlernt, dass ein Bekennen vor Jesus und ein Bußetun vor Jesus ein emotionaler Akt bleibt. Das heißt, dass ich das auch empfinde. Dass ich das mir nicht angewöhne, einfach zu sagen, vergib mir und nichts dabei zu empfinden. Das heißt einfach, ich sage nur, Geschwister, nicht, dass es so sein muss, aber darauf will ich achten, das will ich nicht verlernen. Und ich glaube, das hat etwas mit dem ganzen Menschen zu tun, dass es nicht nur ein Kopfglaube ist, sondern unser ganzes Wesen damit reingenommen wird. Und dann sagt der Römerbrief, diese Stelle habe ich mir dann später gesucht, aber das ist auch ein Schlüsselvers, den ich doch immer wieder im Herzen bewege. Da sagt der Apostel Paulus einfach einen Grundsatz und er sagt, ein Menschenherz, das in Sünden lebt, das wird Finsternis und Betrübnis haben. Und Friede und Freude wird in einem Herzen sein, das gottesfürchtig lebt. Und das sind ganz praktische Auswirkungen. Und deswegen, als Christ hat man nichts davon, wenn man den anderen Weg wählt, weil dann werden Finsternis und Trübsal mein Herz belagern. Ich werde das so empfinden. Und deswegen lohnt sich das, das als Grundsatz zu haben und als Wunsch und als Ausrichtung, wie Franz sagt, gottesfürchtig zu leben. Das, was Markus sagte, die Verantwortung vor der Welt, die ist groß, das wurde ja auch schon erwähnt, der offene Brief Christi. Und somit, Schwester, gibt es viele Gründe. Und keiner von uns hat jetzt erwähnt, ich habe Angst, in die Hölle zu kommen. Irgendwo wird es, denke ich, unterschwellig ein Grund bleiben. Aber wir merken ja immer wieder, auch in den Zeugnissen für die Taufe, so beginnt es, und das ist auch richtig so. Ein Kind kann nichts anders wissen vom Evangelium. Ich war auch 6 Jahre alt, als ich mich mal bekehrte. Das war genau das Gleiche. Ich wollte nicht verloren gehen. Aber irgendwann, dann wächst man in eine andere Beziehung zu Jesus. Und dann wird man nicht nur von der Angst immer getrieben, sondern von einer ganz anderen Beziehung zu ihm. Liebe, Vertrauen, so zu sein wie er, entsprechend, so wie Paulus das hier lehrt. Und das ist gut, dass wir auf diese Grundlagen des Evangeliums Acht geben und die auch so befolgen. Ja, eigentlich wollte ich hier einen Schnitt machen und noch ein Lied singen. Denke ich, dass wir das jetzt auch noch machen. Ja, so kommen wir nochmal zu der Grundlage, was unterscheidet die Mahnungen und der Ruf zum heiligen Leben und die Gebote im Neuen Testament von den Geboten im Gesetz. Und der Unterschied liegt, glaube ich, in dieser Begründung, genau in der Begründung dieses Wandelns. Der Ruf zum Wandeln kommt aus jetzt auch in diesem Text: Wandelt würdig eurer Berufung. Das ist für das Alte Testament sehr fremd. Denn da lesen wir den Grundsatz, wie er dort ist. Und ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht, ohne dass wir das merken, in den gleichen alttestamentlichen Grundsatz kommen. Denn dann, glaube ich, wird unser Kampf gegen die Sünde sehr schwierig und wir werden auch nicht mit der Kraft des Heiligen Geistes kämpfen, sondern nach unserer menschlicher Kraft, so wie wir eben können. Denn so sagt der Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 5 bis 11. Hier wird der Unterschied erklärt. Hier wird dieser Unterschied deutlich gemacht. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, also der Wandel. Er beschreibt ihn so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und was haben wir im Epheserbrief gelesen? Es ist euch schon gegeben. Hier muss man es erarbeiten und da ist es schon gegeben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich Christus herbeizuholen. Das heißt, wenn du aus der Gerechtigkeit des Glaubens lebst, dann musst du nicht sagen, wer wird das noch alles machen, sondern dann musst du sagen, das ist schon alles gemacht. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, nämlich Christus von den Toten zu holen? Er sagt, dann tun wir das so, als ob Christus gestorben ist und nicht auferstanden ist. Aber das ist doch alles geschehen. Und wir bauen unsere Gerechtigkeit auf ein vollbrachtes, geschehenes Werk Jesu. Und das macht den Unterschied. Oder, sondern was sagt sie? Also er sagt, diese Sachen sollen wir nicht sagen, weil das ist ja schon alles geschehen. Wir wissen, Christus ist gekommen, Christus ist auch von den Toten auferstanden. Das wissen wir. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Und das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus aus den Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das, Geschwister, ist der Unterschied. Das ist Evangelium. Das ist die Kraft Gottes zum Leben. Deswegen, wir, und hier sind wir alle gefragt, wenn wir das nicht merken, dann gleiten wir einfach von unserer Haltung her in die Haltung des Alten Testaments und sagen uns, so viel wie ich mich erarbeite, davon werde ich leben. Das ist alttestamentlich. Das Neue Testament sagt, es ist alles geschehen. Es ist gegeben. Es ist vollbracht. Und jetzt lebe entsprechend dem. was gegeben ist. Und das ist die Kraft des Geistes. Das ist die Kraft, die uns dann auch in der praktischen Heiligung dieses Tragende gibt, niemals aufzugeben, weiterzumachen. Und wenn der Gerechte siebenmal fällt, dann steht er wieder auf. Warum? Genau deswegen. Wir werden hier jetzt auch mit diesem Gedanken abschließen. Was hier weiter folgt, wir haben das bestimmt gelesen, da wird nochmal näher darauf eingegangen, was ist denn Gott würdig? Lebt würdig eurer Berufung. Und wer hat euch berufen? Gott hat euch berufen. Und was ist seiner würdig? Und da wird das mit einigen Eigenschaften erklärt. Mit Demut, Sanftmut, Geduld. Diese Eigenschaften, die sind Gott würdig. Warum? Wir werden sehen, wenn wir das durchnehmen, Geschwister. In Gottes Charakter ist das. Das ist sein Wesen. Und deswegen ist das ihm würdig. Deswegen sollen wir das auch tun. Nicht, weil das ein Verhalten ist, das auf der guten Seite steht und das auf der schlechten, sondern so ist Gott. Und dementsprechend wollen wir auch sein. So werden diese weiteren Gedanken hier in diesem Text ihre Berechtigung und Begründung finden. Wir werden jetzt auch die Zeit nehmen uns zum gemeinsamen Gebet. Ich will auch den Raum noch geben, wenn jemand noch ein Anliegen hat, dass wir hier gemeinsam auch ins Gebet nehmen, dann teilt das bitte mit.